Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Serie von Tech Talk. Mein Name ist Beate Wöhe, ich bin Redakteurin bei Foundry. Meinen heutigen Gesprächspartner kennen einige von Ihnen vielleicht schon aus vorangegangenen Unterhaltungen mit ihm. Martin Klafke. Er ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin und er beschäftigt sich mit den unterschiedlichsten Themen rund um die Arbeitswelt.
Hallo Herr Klafke, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich möchte heute mit Ihnen über das Thema Mitarbeiterbindung sprechen.
Hallo Frau Wöhe, freue mich dabei sein zu können. Mitarbeiterbindung ist gerade ein super aktuelles Thema.
Jetzt habe ich mir im Vorfeld überlegt, was ist es eigentlich, die Mitarbeiterbindung? Aus Sicht der Unternehmen bedeutet es, die Beschäftigten so lange wie möglich im Unternehmen zu halten oder ihnen ein möglichst bequemes und gutes Arbeitsumfeld zu bieten oder mit möglichst geringen Mitteln den bestmöglichsten Output für das Unternehmen zu erreichen. Wie definieren Sie denn den Begriff Mitarbeiterbindung?
Also Mitarbeiterbindung, und Sie sprachen es schon an, da schwingt ganz vieles mit. Mitarbeiterbindung ist für mich die Bereitschaft eines Beschäftigten, einer Beschäftigten, möglichst lange bei einem Arbeitgeber, bei einer Arbeitgeberin zu bleiben, positiv über diesen Arbeitgeber auch zu sprechen, sich also zu einem Art Arbeitgeberbotschafter zu entwickeln und gleichzeitig auch bereit zu sein, die extra Meile zu gehen, beziehungsweise auch mal sich richtig ins Zeug zu legen, wenn es drauf ankommt. Also mit anderen Worten, Bindung, nur Zeit absitzen, Anwesenheit bringen, das kann es nicht sein. Mitarbeiterbindung muss immer auch den Aspekt der Leistung mitdenken.
Jetzt war es ja früher so, vor 15, 20 Jahren, da hat ja von der Arbeitgeberseite aus so eine Tischtennisplatte irgendwo im Keller oder im Pausenraum schon ausgereicht, um neue, gute, coole Mitarbeiter generieren zu können. Aber was wollen denn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer heute?
Das ist sehr unterschiedlich, weil letztlich das, was man möchte, auch immer abhängig ist, zum einen von der Lebensphase, in der man sich befindet, abhängig ist von den persönlichen Vorstellungen über die Zukunft, die man sich gemacht hat, abhängig ist davon, was man bereits erreicht hat, abhängig möglicherweise auch noch vom Lebensalter. Also das ist immer eine Mischung, sodass man eigentlich da gar nicht sagen kann, one size fits all, also wir haben eine Lösung für alle Anspruchsgruppen, sondern muss jeweils individuell schauen, also ganz im Sinne eines Managements von Dyaden, schauen, was im Endeffekt dem einzelnen Beschäftigten, der einzelnen Beschäftigten gut tut, was da eben für Bindung sorgt. Und wenn Sie gestatten, würde ich das Thema mal etwas weiter ausweiten wollen oder ausbreiten wollen, weil Bindung hat ja auch Einflussfaktoren und das ist das, was Sie bereits eben angesprochen hatten. Was wollen die Leute? Bindung hat Einflussfaktoren und Bindung lässt sich auch letztlich in drei Komponenten zerlegen. Erste Komponente wäre das kalkulatorische Commitment oder die kalkulatorische Bereitschaft bei einem Arbeitgeber, bei einer Arbeitgeberin zu bleiben. Das heißt konkret, ich bleibe da, weil ich keine bessere Option habe. Das Gehalt woanders wäre schlechter, die Urlaubstage wären schlechter, vielleicht müsste ich auch noch weiter anreisen. Also ich gehe einfach mal so die ganzen positiven und negativen Punkte einer Beschäftigung woanders durch und dann stelle ich fest, also wenn ich das alles mal so in die Waagschale lege, hier bei dem jetzigen Arbeitgeber, bei der jetzigen Arbeitgeberin, da ist es doch eigentlich am besten. Die zweite Möglichkeit, eben Bindung hervorzurufen, das ist, dass man sich an die Organisation gebunden fühlt aus einer Verpflichtung heraus. Da würde man sagen, ich sollte doch eigentlich hier bleiben. Das ist so das Typische, was man dann auch als Loyalität bezeichnet. Leute bleiben bei einem Arbeitgeber, bei einer Arbeitgeberin, weil der Arbeitgeber vielleicht einmal in schwierigen Zeiten sehr großzügig gewesen ist, unterstützt hat und so fühlt man sich, wie schon gesagt, moralisch verpflichtet, gebunden dort zu bleiben. Und ähnlich, aber darüber hinausgehend, ist im Endeffekt das affektive Commitment. Das ist das Gefühl, da möchte man sein, weil es von den Werten, von den Wünschen, von den Vorstellungen sehr gut zur Organisation und zu sich selber passt. Und das Ganze hat sehr, sehr viel damit zu tun mit dem Arbeitskontext, also der Arbeitssituation. Und das ist ja das, was Sie gesagt haben, was sollten eigentlich Arbeitgeber jetzt bieten, damit Leute bleiben. Dieses affektive Commitment, das ist das Stärkste und das gilt es bewusst zu gestalten.
Jetzt muss ich nochmal auf Ihren zweiten Punkt zurückkommen, und zwar die Loyalität. Sie sagten, der Arbeitgeber hat mich mal in schwierigen Zeiten unterstützt. Das sind ja Argumente, die dann praktisch zum Tragen kommen, wenn jemand schon längere Zeit bei dem Arbeitgeber war. Es ist aber doch mittlerweile so, dass vor allem junge Menschen relativ viel Jobhopping machen, oder ist es nicht so?
Junge Leute wollen im Prinzip gar nicht unbedingt einen Jobhopping machen. Wenn man so die Studien anschaut, gerade auch zur Generation Z und ehemals auch zur Generation Y, dann wollen die jungen Leute im Wesentlichen zwei oder drei Dinge. Die wollen einen sicheren Arbeitsplatz haben, die wollen eine faire oder angemessene Bezahlung haben und die wollen auch eine gewisse Entwicklung sehen. Das sind eigentlich so die klassischen Themen auch bei den jungen Leuten, denn die befinden sich ja in einer Lebensphase, wo es darum geht, noch ihr Leben aufzubauen. Und das bedeutet, dass man natürlich dafür ein sicheres Einkommen braucht, um beispielsweise eine Familie, eine Partnerschaft einzugehen und auch eine akzeptable Einkommenshöhe, selbstverständlich. Mit anderen Worten, diese Bereitschaft, von einem Job zum nächsten Job zu ziehen, die ist gar nicht mal so stark ausgeprägt. Vielmehr ist man daran interessiert, eben Entwicklungsperspektiven auch beim bestehenden Arbeitgeber zu sehen. Und vielleicht noch ein Punkt, und das zeigte gerade wieder eine Management-Barometer-Umfrage, auch die Generation Y, also das sind die, die heute so zwischen 30 und 40 sind, die Führungskräfte, die sind durchaus willig und bereit, eine neue Tätigkeit anzunehmen. Allerdings nur dann, wenn ihr privates Umfeld, also mit anderen Worten, ihre Familie, ihre Partnerschaft, was auch immer dann als wichtig im privaten Kontext gesehen wird, nicht unter diesem Aufstieg, dieser Weiterentwicklung leiden muss. Das ist anders bei den jüngeren Generationen im Verhältnis zu den Babyboomern oder auch zur Generation X.
Das heißt, Weiterbildung und Weiterkommen, logischerweise, wird dann ab 50 oder 60 nicht mehr so das Thema sein.
Da will ich andere Auffassung. Natürlich kann man auch noch mit 50 weiterkommen. Man wird auch noch weiterkommen müssen, einfach weil die Ausgangssituation, die demografische Situation, es Unternehmen gar nicht anders machen lässt, als eben alle Beschäftigten allen Alters weiterzuentwickeln und ihnen auch weitere Möglichkeiten anzubieten, weil Bindung ist ja eine Thematik nicht nur von den Jungen, sondern eine Thematik auch von den Älteren. Und sozusagen diese Vorstellung, ach Gott, die 50-Jährigen, die haben wir doch ohnehin im Sack, die werden schon nicht weggehen, die haben ja woanders keine Chance. Das wird sich auch verändern innerhalb der nächsten Jahre, in diesen 2020er Jahren, wenn die bevölkerungsstarke Gruppe, die Babyboomer, in den Ruhestand gehen. Denn wenn wir dann beobachten, dass wir wirklich einen massiven Abgang haben aus dem Arbeitsleben, und es ist ja bereits beobachtbar, wo überall die Engpässe sind, in der Gastronomie bis hin zu den Flughäfen und wo man überall hinschaut, hört man überall von Fachkräfteengpässen. Also da wird man auch den Älteren Perspektiven und Möglichkeiten geben müssen, damit die nicht sagen, ach, dann gehe ich doch woanders hin. Weil wenn man bedenkt, dass man bis 67, vielleicht sogar bis 70 arbeiten muss, wird man auch als älterer Mensch nochmal überlegen, wo habe ich denn beste Möglichkeiten und Chancen. Und ich glaube ganz ehrlich, in Zukunft wird man auch sagen können, mit 50, wenn ich dann nochmal 17 Jahre bis 67 oder vielleicht sogar 20 Jahre bis 70 habe, da kann ich durchaus auch nochmal durchstarten und da könnte auch nochmal eine andere Herausforderung kommen, eine Karriere sich meinetwegen ergeben, was auch immer. Also da wäre ich jetzt durchaus geneigt zu sagen, auch da muss man sehr stark achten, dass man wirklich Talente in MitarbeiterInnen jeden Alters sieht.
Jetzt, wenn Sie gerade beim Thema Jung und Alt sind oder Frau und Mann, die Mitarbeiterbindung, wie gesagt, es gibt so allgemeine Geschichten, die man vielleicht anbieten kann, aber jüngere Frauen möchten vielleicht einen Kita-Platz im Unternehmen haben, Mittelalter, sage ich jetzt mal, vielleicht irgendwelche Trainingsmöglichkeiten. Wie individuell sollten denn die Angebote des Arbeitgebers sein? Und gibt es irgendwelche Standards, mit denen sich so jeder angesprochen fühlt oder wohlfühlt?
Also der große Trend, den auch eine aktuelle Studie von Personalmanagern, die gerade Anfang des Jahres herausgekommen ist, gezeigt hat, ist, es geht eindeutig in Richtung Individualisierung. Im Zentrum des Gedankens steht zunehmend die sogenannte Employee Experience. Also es geht darum, jedem Beschäftigten eine persönliche Erfahrung, ein besonderes Erlebnis zu verschaffen im Arbeiten, im Zusammenhang mit dem Arbeitgeber, bei dem er tätig ist. Das kommt letztlich aus dem Bereich der Kundensituation, wo es dann ja um die Customer Experience, also um das Kundenerlebnis geht. Und dieses muss hochindividuell gestaltet werden. Das erstmal vorweggeschickt. Und das ist für viele Organisationen, für viele Unternehmen ein Umdenken, weil natürlich so alles über einen Kamm zu scheren, Standards irgendwie zu haben, hier schon irgendwo auch effizient ist, kostengünstig ist und das hat man in den letzten 20 Jahren vielleicht auch noch an der einen oder anderen Stelle noch sehr stark gesehen. Man wird umdenken müssen, man wird sich stärker auf den individuellen Beschäftigten einstellen müssen. Nun kommt aber die Frage, gibt es da nicht trotzdem irgendwelche Standards? Kann man da nicht irgendwie sagen, naja, die jungen Frauen bekommen halt das Programm und die älteren Beschäftigten, die bekommen dann meinetwegen eine Assistenzunterstützung, was auch immer. Was man natürlich machen kann, ist, dass man grundlegenderweise erst einmal so eine Art Zusammenfassung, Zusammenstellung bringt, was ist denn das, was typischerweise die Beschäftigten interessieren könnte und sozusagen ein Potpourri an Maßnahmen definiert. Das heißt aber, um Gottes Willen nicht hinzugehen und zu sagen, nur weil jemand ein bestimmtes Alter hat oder bestimmte soziale Merkmale erfüllt, bekommt er jetzt bestimmte Maßnahmen angeboten. Das muss hochindividuell im einzelnen Gespräch entwickelt werden. Gleichwohl brauche ich aber eine Vielfalt an Maßnahmen, um dann auf die individuell herausgearbeiteten Wünsche und Vorstellungen der einzelnen Beschäftigten auch reagieren zu können. Und das muss auch dann nicht alles selbst angeboten werden vom Unternehmen, wie zum Beispiel der Kita-Platz, sondern da bietet es sich ja auch an, Kooperationen einzugehen und, und. Also was ich sagen möchte ist, im Prinzip brauche ich eine viel größere Ausdifferenzierung der Möglichkeiten, um halt auf die stärkere Individualisierung im Personalmanagement einzugehen. Aber Voraussetzung des Ganzen ist immer Führung, Gespräch mit den Beschäftigten, um herauszufinden, was ist es denn, was der Einzelne, was die Einzelne braucht. Weil ansonsten mache ich nämlich eins, ich schleudere Dinge raus, die gar nicht in dem Maße gebraucht werden, die verpuffen in ihrer Motivations- beziehungsweise in ihrer Commitment- oder hinterher auch Bindungswirkung. Und ich erziele eben nicht den Effekt, den's braucht.
Also bevor wir Dinge rausschleudern, höre ich jetzt heraus, und das ist jetzt die nächste Frage, wie erstellt denn ein Unternehmen einen solchen Maßnahmenkatalog? Es gibt ja, nehmen wir einen kleinen Handwerkerbetrieb mit 10 Beschäftigten und nehmen wir dagegen ein DAX-Unternehmen. Der Handwerkerbetrieb geht zu jedem der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hin und sagt, was hättest du denn gern, was kannst du dir vorstellen? Bei einem DAX-Unternehmen geht's nicht. Wie schaffe ich es denn, diesen Maßnahmenplan oder diesen Maßnahmenkatalog überhaupt aufzustellen? Nur durch Befragung der Mitarbeiter oder macht das die HR-Abteilung? Wie geht so ein Projekt von sich?
Klar ist, dass Sie in einem Handwerkerbetrieb mit 10 oder 20 Beschäftigten als Geschäftsführer selbstverständlich mit ihren Meistern und ihren Gesellinnen natürlich direkt sprechen können und dann auch für jeden hoch individuelle Maßnahmen erstellen können. Gerade der Vorteil des von KMUs, von kleinen, mittleren Unternehmen ist ja diese unglaubliche Flexibilität. Bei größeren Unternehmen wird man auch natürlich als Führungskraft mit den Beschäftigten reden müssen um herauszufinden, was sind denn eigentlich die Wünsche. Aber man wird nicht bottom-up das dann alles aggregieren typischerweise und dann sozusagen, wenn ich jetzt ein Unternehmen mit 100.000 Beschäftigten bin, dann diese 100.000 Wünsche in irgendeiner Art und Weise zusammenbinden. Das kann man machen in regelmäßigen Mitarbeiterbefragungen, um dann bewusst nochmal nach einzelnen Ideen dann sozusagen zu fragen. Aber im Grunde wird das erst einmal die Aufgabe des Personalmanagements, der Personalabteilung sein, ein Portfolio an verschiedensten Maßnahmen anzubieten, die so typischerweise, da lässt sich ja auch arbeiten mit repräsentativen, sehr weit auch verdichteten Vorstellungen von einzelnen Mitarbeiterprofilen, die sozusagen so repräsentativ für einzelne Mitarbeitergruppen sein könnten und bietet eben dann wie so eine Menükarte die verschiedensten Maßnahmen an. Man nennt es dann Cafeteria-System, weil das ist dann wie in der Cafeteria. Man kann dann eben dann aus den verschiedensten Dingen heraus sich was zusammenstellen.
Cool, dann sitze ich jetzt in Ihrer Cafeteria. Was kann ich mir denn zusammenstellen? Nehmen Sie einfach mal ein paar Beispiele.
Ich glaube, und da möchte ich wirklich bei dem Thema Commitment wegkommen. Ich glaube, es macht wenig Sinn, jetzt zu sagen, wir bieten den Kita-Platz an und wir bieten hier nochmal eine Krankenversicherung an oder eine zusätzliche Zahnversicherung oder was auch immer und mehr Flexibilität. Ich glaube, das Thema läuft weniger über diese sehr stark auch materiellen Aspekte. Das, was Sie gerade oder was wir gerade ansprechen, das wären alles Aspekte, die in Richtung des von mir vorher skizzierten kalkulatorischen Commitments gehen würden. Also mit anderen Worten, so ein Kita-Platz, der lässt sich ja 1:1 umrechnen in einen Gehaltsbestandteil, ne? Und eine Versicherung in gleicher Weise und ein Fitnessstudio-Platz ebenfalls und. Es muss um mehr gehen. Um wirklich Bindung aufzubauen, braucht es eben eine Art und Weise, wie man in der Organisation miteinander umgeht. Wie man fair zueinander ist, wie beispielsweise geführt wird, wie die Wünsche der Beschäftigten mit eingebracht werden, wie Flexibilisierungsmöglichkeiten geschaffen werden, wie man also mehr auf den humanen Aspekt im Organisationsalltag Wert legt. Also ganz im Sinne von New Work eine Organisation dann auch gestaltet. Darum muss es gehen. Alles andere jetzt, wie schon gesagt, Listen zu durchzudeklinieren, da lande ich automatisch beim kalkulatorischen Commitment. Und wenn jemand anders nochmal neben dem Kindergartenplatz oder Kitaplatz dann nochmal etwas für die älteren Eltern, die dann möglicherweise auch eine Unterstützung benötigen, wenn da dann dieser Arbeitgeber auch noch etwas bietet, dann marschiere ich dorthin. Das ist nicht das, was es braucht, glaube ich. Ja.
Sie meinen, es ist doch, oder die persönliche, menschliche Ebene spielt eine größere Rolle, als vielleicht gedacht?
Absolut. Es gibt ja diesen schönen Satz, Employees join organizations and leave their bosses. Also mit anderen Worten, ich gehe immer in eine Organisation und verlasse dann oftmals die Organisation eben, weil eben dieses Zwischenmenschliche auch mit dem Vorgesetzten, der Vorgesetzten möglicherweise schwierig ist. Also das Verhältnis zu Vorgesetzten, zu Kollegen, die Arbeitsatmosphäre, das gesamte Setting, ziehen wir hier an einem Strang. Das spielt schon eine große Rolle. Nicht umsonst ist in den ab den 80er Jahren insbesondere auch hat sich das Konzept der sogenannten transformationalen Führung auch durchgesetzt, wo die Führungskraft also den Beschäftigten individuell fördern soll, eine inspirierende Vision auch vermitteln soll. Gleichzeitig auch eine intellektuelle Stimulierung muss stattfinden. Und obendrein muss man auch als Vorgesetzter nochmal ein Vorbild, ein Beispiel sein, wie man sozusagen sowohl für Leistung steht, aber auch für Integrität und die Mitarbeiter eben damit auch einfach auch, wie soll ich sagen, also charismatisch in einer gewissen Weise auch begeistern. Das wären so die Wünsche, die sich daraus ergeben. Das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen an der einen oder anderen Stelle, aber das, was auf jeden Fall im Kern ist, ich brauche eine Organisation, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich auch ein Stück weit geborgen fühle. Schauen Sie, was machen denn Unternehmen, die beispielsweise ganz früh auch schon eine Bindung erreichen wollen? Beispielsweise, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass Auszubildende, die heute einen Ausbildungsvertrag unterschreiben, dann wirklich auch in 6 Monaten ihre Ausbildung antreten. Die machen nämlich Folgendes. Die machen bereits im Sinne eines Pre-Onboardings, machen sie beispielsweise ein Azubi-Camp, wo also alle Azubis dann zusammenkommen. Man lernt sich kennen und damit stellt man relativ stark sicher, dass an dem Tag des Beginns der Ausbildung dann wirklich auch alle an Bord sein werden und den Dienst auch antreten werden, weil da ist man dann ja auch gern. Da hat man nämlich Freunde, die man da treffen wird, nämlich die anderen Azubis, und das schafft Bindung. Also die Bindung über das zwischenmenschliche Element, über dieses gefühlsmäßige, das Affektive, da bin ich gern, da will ich dazugehören, ist viel stärker in der Wirkung als das Kaufen von Bindung, indem man nochmal eine Schippe auch aufs Gehalt oben drauf tut.
Das heißt aber für mich dann auch, dass zur Mitarbeiterbindung aller Mitarbeiter auch Schulungen der Human Skills für Führungskräfte mit dazugehört.
Absolut. Also die Art und Weise, wie geführt wird, spielt dabei selbstverständlich eine große Rolle. Und zwar gar nicht jetzt unbedingt, dass man jetzt zu den Beschäftigten die grundlegenden, sage ich mal, humanistischen Anforderungen erfüllt, indem man freundlich ist und nicht herumschreit und. Das meine ich gar nicht mehr, sondern dazu gehört auch die Art und Weise, wie gestalte ich denn die Zusammenarbeit, welche Tätigkeiten übertrage ich denn, wie fördere ich denn jemanden bewusst, wie sorge ich denn dafür, dass jemand sein Potenzial bestmöglich ausschöpfen kann. Also wie betrachte ich sozusagen auch die Fähigkeiten meiner Beschäftigten, wie sehe ich in ihnen vor allen Dingen auch ihre Talente und wie kann ich diese Talente bewusst fördern? Also das werden die Dinge sein, die hierbei eine große Rolle spielen. Und da werden sicherlich viele Führungskräfte sich weiterentwickeln müssen, vor allen Dingen jene, die noch vor allen Dingen Fachvorgesetzte sind und eben diese Position erreicht haben, weil sie halt so hervorragende Fachleute in ihrem jeweiligen Feld gewesen sind. Absolut. Es geht bewusst darum, auf den Einzelnen einzuwirken, sich mit dem Einzelnen auseinanderzusetzen, eher eben Coach zu sein, Unterstützer zu sein. Das sind die Aufgaben der Führungskraft von morgen, plus eben auch das Vorleben eben auch eines gewissen Leistungsverhaltens.
Jetzt möchte ich nochmal auf ein Thema zurückkommen, das Sie vorher kurz angesprochen haben. Und zwar, wenn ein Unternehmen plant, sich für bestehende und künftige Mitarbeitende attraktiver zu machen, also die Mitarbeiter zu binden, dann muss ja irgendwie ein Plan her. Der ist natürlich für einen Kleinbetrieb anders, hatten Sie ja vorher gesagt, da kann man die 10 Leute mal an einen Tisch setzen, als für einen Konzern. Gibt es denn irgendeine Matrix, wo Sie sagen, das Punkt 1, das müsst ihr danach machen und so weiter und so fort, oder ist das wirklich zu unterschiedlich für die verschiedenen Unternehmensgrößen?
Ich denke, das hat mit den Unternehmensgrößen, wenn wir jetzt mal von dem Kleinstbetrieb mal wegschauen, mal von den anderen Unternehmensgrößen, wie man vorgeht, um jetzt Dinge zu erarbeiten, die für die Beschäftigten eine Anreizwirkung entfalten können. Da sehe ich jetzt keine Unterschiede zwischen dem Unternehmen, was 5.000 MitarbeiterInnen hat oder 10.000, überhaupt nicht. Es geht letztlich dann auch um Fragestellung einer kulturellen Weiterentwicklung, selbstverständlich. Das beginnt damit, dass man zum Beispiel auch in einem breit angelegten Kulturprozess in der Organisation über die zentralen Werte sich bewusst wird, dass man dann im Einklang mit den zentralen Werten auch über Führungsgrundsätze entsprechend nachdenkt und auch die Personalsteuerungsinstrumente, also Personalbeurteilungen, Beförderungsgrundsätze und dergleichen eben entsprechend anpasst. Also worauf ich hinaus möchte, ist, es ist eben nicht einfach so ein bunter Topf von irgendwie lustigen Bonbons, die man da verteilt, sondern es ist eigentlich das gesamte personalwirtschaftliche System, was dann auf den Prüfstand noch einmal gehört, und eben Ausgangspunkt dabei ist der kulturelle, ist der Wertekern einer Organisation. Schauen Sie, das hat auch sehr viel zu tun, um man auch vor dem Hintergrund der sich in entwickelten Personalsituation in Deutschland nochmal einen Punkt zu machen, hat auch sehr viel zu tun mit Diversity. Wir sprechen über Diversity jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Wir haben über Diversity gesprochen im Zusammenhang natürlich mit Gender Mainstreaming. Dann im Sommer ist typischerweise dann ja auch dann die Hochzeit von LGBTIQ+, wenn es dann um die entsprechenden Pride Parades geht in den einzelnen großen Städten in der Welt. Aber Diversity zeigt sich natürlich auch im Hinblick auf unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche ethnische Zusammenhänge und auch unterschiedliche Religionen. Und eben hierfür, für diese Vielfalt in der Organisation auch Platz zu haben, beziehungsweise die bewusst zu fördern, das wird in Zukunft noch viel, viel wichtiger sein. Denn wir reden über Bindung, aber wir reden gleichzeitig eben auch um die Lösung von personalwirtschaftlichen Kapazitätsengpässen. Und das wird nur mit deutlich mehr Zuwanderung zu lösen sein und damit automatisch Zuwanderung aus dem europäischen und vor allen Dingen aus dem nicht-europäischen oder nicht-EU-Ausland. Und wir werden dann eine Organisationskultur bedürfen, die eben auch diese Unterschiedlichkeit entsprechend honoriert und auch offen aufnimmt. Und das setzt eben auch eine Kulturentwicklung in vielen Organisationen voraus.
Okay, jetzt haben Sie ziemlich viele Punkte genannt. Was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, wenn ein Unternehmen sich dazu entscheidet, dieses Projekt anzugehen, wer sind denn jetzt eigentlich die Stakeholder? Also wen muss ich schon von Anfang an mitnehmen, um diesen Maßnahmenkatalog oder diese Angebote, die ich den Mitarbeitenden mache, aufzubauen?
Ich möchte lieber über ein Gesamtkonzept sprechen als über einen Maßnahmenkatalog oder über Angebote, weil da bin ich wirklich zu sehr bei diesen ganzen Listen von irgendwelchen Goodies. Ich möchte wirklich stärker in Richtung des affektiven Commitments gehen, weil das ist das, was im Endeffekt zieht. Und alles andere sind einzelne Incentive-Maßnahmen, aber das Ganze macht nur Sinn, wenn man das aus einem gesamtheitlichen Ansatz heraus betrachtet.
Und mit wem spreche ich da?
Mitnehmen muss als...
Wer baut diese Idee auf im Unternehmen? Das ist logischerweise die HR-Abteilung.
Hoffentlich die HR-Abteilung in enger Verbindung mit einerseits Geschäftsführung, die hier vor allen Dingen ja als Vorbild und als wesentlicher Treiber vorangehen muss, weil sie letztlich gleichwohl sie ja Teil der Kultur sind, aber diese auch doch sehr stark auch mit prägen können. Und ich brauche auch die Arbeitnehmendenvertretung mit an Bord. Das sind für mich erstmal die drei wesentlichen Akteure in dem Zusammenhang. Also die Arbeitnehmendenvertretung, die Personalabteilung oder der Personalbereich und dann auch die Geschäftsführung. Und natürlich das Leben des Ganzen, das Umsetzen, ist dann eine Aufgabe von allen Führungskräften in der Organisation.
Aber würden Sie nicht sagen, dass man sich, egal wie groß das Unternehmen ist, dass man sich doch, keine Ahnung, 5, 6 Leute aus verschiedenen Abteilungen mit dazu nimmt, eben nicht nur die Führungskräfte und eben nicht nur die HR-Abteilung, sondern eben auch, die Kantinenfrau zum Beispiel oder die Buchhalterin. Wissen Sie, was ich meine?
Nochmal, es kommt wirklich darauf an, Frau Wöhr, was Sie gestalten wollen. Also wenn es Ihnen darum unverändert geht und den Eindruck habe ich, dass Sie Listen erstellen wollen, was man jetzt hier an Goodies rauswirft, dann kann man das so natürlich machen. Aber ich glaube, dass das nicht der richtige Ansatzpunkt ist, sondern ich denke, dass das Richtige ist, sich darüber Gedanken zu machen, wie will man in Zukunft zusammenarbeiten. Und wie man in Zukunft zusammenarbeiten will, das ist etwas, was auch grundlegenderweise noch Input braucht von Mitarbeiterbefragungen, beispielsweise das. Sie können hingehen und können Sounding Boards mit Mitarbeitern machen, wo sie, wie sie das auch dargelegt haben, aus den verschiedensten Bereichen dann Beschäftigte zusammenbringen. Aber es geht dann immer um die Frage, was sind sozusagen Wünsche und Vorstellungen an Führung und Zusammenarbeit und weniger an irgendwelche Incentive-Listen oder Goodie-Batterien. So würde ich das betrachten. Kulturentwicklung geht immer nur von, von der Basis letztlich durch entsprechende Kulturworkshops und dergleichen. Aber braucht natürlich eine Vorgabe genereller Leitplanken, die zunächst definiert werden müssen. Also so würde ich das Ganze dann betrachten. Sie haben eine grundlegende Idee, die sich aus dem HR-Bereich und aus der Geschäftsführung mit Zuhilfenahme der Arbeitnehmendenvertretung, die ja alle mit den Beschäftigten in Kontakt stehen sollten, sich ergibt. Sie gehen mit dieser grundlegenden Vorstellung ins Feld, in Anführungszeichen. Also sie kommen damit mit den Beschäftigten zusammen, nehmen neue Impulse auf, weitere Gedanken, verdichten das und überarbeiten ihre ursprüngliche Ausgangssituation. Das ist eigentlich die Vorgehensweise.
Ja, und das klarzustellen, es ging mir nicht um Goodies und nicht um irgendwelche Incentive-Listen, sondern ich dachte jetzt eher an, man nimmt sich Menschen aus verschiedenen Abteilungen und auch Menschen, die unterschiedlich lange im Unternehmen beschäftigt sind, dass man zum Beispiel Mitarbeitende in der Probezeit fragt, wie ist das an Onboarding gelaufen? Das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Goodies zu tun. Oder Mitarbeiter, die schon eben lange dabei sind, fragt, wie ist denn die Kommunikation mit den Vorgesetzten? Darauf wollte ich hinaus.
Das sollte man auf jeden Fall tun. Und zwar wird es dabei darum gehen, dass man eben über diese Employee Experience nachdenkt. Also welche Erfahrungen habe ich denn mit dem Unternehmen in welchen Situationen gemacht? So, und das ist ja das, was Sie ansprechen. Also nur da muss man dann einfach auch gucken, dass man daraus jetzt nicht eine, wie soll ich sagen, dass man immer noch ein Projekt hat oder ein Vorgehen hat, was irgendwo handelbar bleibt. Ne? Also ich versuche ja dann an spezifischen Stellschrauben erst einmal zu arbeiten, die mir als die wesentlichen erscheinen, wenn ich Bindung vorantreiben will. Und das geht von Onboarding oder möglicherweise sogar schon einen Schritt vorher von der Rekrutierung, weil auch da bilden sich ja erste Vorstellungen auch vom Arbeitgeber über Erfahrungen mit der Beförderung, über Erfahrungen bei der Unterstützung in schwierigen Zeiten, bei der Erfahrung in der Personalentwicklung. Aus all diesen Bereichen speist sich im Endeffekt diese Employee Experience. Aber das, was man im ersten Schritt machen kann, wir sind ja bei der Diskussion eben auch von den großen Unternehmen, ist natürlich, dass ich eine Mitarbeiterbefragung durchführe. Und da habe ich ja typischerweise dann auch die Möglichkeit, zu ganz spezifischen Organisationspunkten Fragen zu stellen, wie zum Beispiel Führung, wie geht's um Fairness, wie sehr fühle ich mich wertgeschätzt in der Organisation, haben wir Spaß dabei, hier zu arbeiten, ziehen wir alle an einem Strang, werden wir weiterentwickelt oder habe ich den Eindruck, dass ich weiterentwickelt werde? Also diese Dinge sind ja klassischerweise auch dann Fragebogen-Items in solchen Mitarbeiterbefragungen. Die würde ich erstmal als Ausgangspunkt nehmen. Die kann man dann hinterher noch einmal verdichten, indem man dann mit einzelnen Beschäftigten, sage ich mal, je nachdem großes Unternehmen ist, aus einzelnen Bereichen oder mit einer zusammengestellten Reihe von Beschäftigten aus der gesamten Organisation oder nach einzelnen Statusgruppen oder Hierarchiegruppen dann noch einmal in die Diskussion und die Verdichtung einsteigt.
Ja, das wäre auch die Möglichkeit. Das ist das, was ich gemeint hatte, ob man nicht doch die Mitarbeiter auch von Anfang an oder einen Teil der Mitarbeiter oder in dem Fall bei Befragung natürlich alle gleich von Anfang an mitnehmen kann. Herr Klafke, ganz zum Schluss will ich jetzt doch auf ein Thema kommen, wo Sie wahrscheinlich jetzt die Augen verdrehen. Spielt denn das Thema Geld überhaupt noch eine Rolle bei der ganzen Geschichte mit Mitarbeiterbindung?
Klar, Geld spielt immer dann eine Rolle, soweit A, nicht fair und angemessen bezahlt wird. Das wäre, denke ich, zuerst mal ein generelles Thema. Solange wie Sie mit einer Steigerung des Gehalts nicht direkt so viel Freiheit aufgeben müssen im Sinne von Freizeit, wenn Sie 30.000 Euro verdienen, werden Sie sicherlich auch mit, wenn Sie dann auf 40.000 Euro durch eine entsprechende Gehaltserhöhung angehoben werden, werden Sie einen deutlichen Motivationsimpuls erst einmal erleben. Und das Gleiche gilt, es gibt Studien, die sagen, bis zu einer Bezahlung von ungefähr 75.000 Dollar und danach wären dann andere Dinge wichtiger, wie beispielsweise dann auch Autonomie, Sinnfindung und dergleichen. Aber vorher spielt natürlich auch Einkommen eine entsprechende Rolle. Hatte ich, meine ich, auch am Anfang gesagt, im Zusammenhang mit der jungen Generation. Da spielt natürlich Einkommen auch eine Rolle, weil man ja sich erst ein Leben noch aufbauen muss. Ich denke nur, dass man, wenn man jetzt sagen würde, wir gucken jetzt nur auf Geld und alles andere, was wir jetzt diskutiert haben, also dieser gesamte Bereich des affektiven Commitments, das würde zu kurz greifen. Natürlich lässt sich über Geld und je mehr auch jetzt beispielsweise ein Bonus auch in direktem Zusammenhang zu einer erbrachten Leistung steht oder es eine Gehaltserhöhung gibt aus einer Leistungssituation heraus, so lange wird Geld sehr wahrscheinlich auch erstmal nochmal eine Motivationswirkung erbringen können. Aber eins ist klar, man kann sich letztlich Commitment, Bindung nur partiell erkaufen, denn letztlich dieses affektive Commitment, was ich angesprochen hatte, ist viel stärker in der Wirkung als das kalkulatorische, wo dann der Beschäftigte überlegt, habe ich es denn hier besser oder dort besser, weil ich hier nochmal irgendwie 10 oder 20 Euro mehr bekomme. Es muss wirklich so sein, dass das Thema Geld zu einer angemessenen, zu einer fairen Bezahlung wird. Und dann müssen andere Aspekte wirken, nämlich das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Führung.
Okay. Jetzt würde mich doch noch interessieren, haben Sie persönlich sich denn im Laufe Ihrer beruflichen Laufbahn über das Thema wirklich schon mal Gedanken machen müssen? Also sprich, gab es bei Ihnen auch Situationen, wo Sie gedacht haben, boah, geht jetzt gar nicht mehr?
Sie meinen, ob ich jetzt den Arbeitgeber verlassen habe, weil ich den Eindruck hatte, das ist jetzt nicht mehr.
Ja.
Naja, also nicht aufgrund von Bezahlung, aber das hat dann was mit der Ausbildung zu tun und der Einstufung. Ganz im Gegenteil, als ich meinen letzten Arbeitgeber verlassen habe und jetzt in den Hochschulbereich zurückgewechselt bin, hat sich mein Gehalt auch nochmal deutlich reduziert. Also das ist bestimmt um ein Drittel gesunken. Gleichwohl habe ich aber deutlich mehr Freizeit und andere Dinge gewonnen, nämlich insbesondere auch Autonomie und Selbstbestimmung, was wiederum natürlich durch den Professorenjob auch bedingt ist. Aber gleichwohl ist das eben etwas gewesen, was mich dazu gezwungen hat, beziehungsweise bewogen hat, eben einen weiteren Karriereschritt zu gehen. Ich glaube, dass sich auch bestimmte Dinge ganz einfach abnutzen. Und so nutzt sich eben auch die Wirkung von einer Lohn- und Gehaltserhöhung ab. Also mit anderen Worten, wenn Sie immer eine Lohn- und Gehaltserhöhung bekommen, dann und nichts anderes passiert, dann warten Sie auf die nächste. Oftmals gibt es Lohn- und Gehaltserhöhungen auch als Zeichen von, wie soll ich sagen, als Zeichen von Dankbarkeit des Arbeitgebers. Und es wäre deutlich besser gewesen, anstelle jetzt diese 10.000 Euro Bonus zu bezahlen, vielleicht einfach die Hälfte davon zu bezahlen und nebenbei einfach mal den Beschäftigten Danke zu sagen und Wertschätzung auszudrücken. Also mit anderen Worten, dass dann ein Stück weit auch, das kann durchaus passieren, eben dann Geld als ein Ersatz für wirklich empfundene Wertschätzung, für ein ehrlich gesagtes Dankeschön, dann als Substitut herangezogen wird.
Okay, Herr Klafke, das freut mich sehr, dass Sie heute sich wieder die Zeit genommen haben und uns ein bisschen mehr Einblick in das Thema Mitarbeiterbindung gegeben haben und wünsche Ihnen und auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag.
Vielen Dank, Frau Wöhl.
Geld allein macht nicht glücklich. Dieses Sprichwort gilt wohl auch im Job, wie wir heute erfahren haben. Das Gute aber ist, Arbeitgeber können vieles anbieten, was für den einen oder anderen von uns tatsächlich mehr Wert hat als zum Beispiel eine Gehaltserhöhung. Sie müssen halt nur wollen. Hinterfragen Sie sich doch selbst auch einmal, was Sie persönlich brauchen, um Ja zu Ihrem jetzigen oder zukünftigen Arbeitgebern zu sagen. Und wenn Sie übrigens weitere interessante Gespräche zu Management- und IT-Themen hören möchten, abonnieren Sie doch einfach unseren Tech Talk. Auch über Feedback per E-Mail an podcast@idg.de würde ich mich freuen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und nicht vergessen, sagen Sie auch Ihrem Arbeitgeber bei passender Gelegenheit, was Sie in Ihrem Job glücklich macht. Es kann nicht schaden.